Es ist jetzt wohl schon fast 36 Jahre her, dass der Opel Kadett B Caravan, ein verbeultes Auto der Familie Lewis, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in einen Sturm geriet. An Bord war neben dem düsteren Kapitän Reinhard Lewis noch seine Frau Marion mit ihrem schönen Sohn Christian. Die Passagiere gingen von Bord. Durch das aufgepeitschte Wasser ruderten sie in den Verkaufsraum. Regen und Gicht schlugen ihnen ins Gesicht. Der Parkplatz schien schon unter ihren Füßen zu schwanken, als sie endlich meinten, festen Verkaufsboden unter den Füßen zu haben. Christian Jöss stürmte den Verkaufsraum hindurch. Wie rasend stürmte er durch den Supermarkt, während sich die Sonne dem Horizont zuneigte. Und dann blickte er auf ein Regal und sah die neonfarbene Kassette. Vorher stand ein großer, schwarz gekleideter Mann, der das Tape mit blutunterlaufenen, traurigen Augen anblickte.
Graf Wirkula! Keine Angst vor Ameisen, ich helfe euch. Zu spät. Du entreißt mir das Tape nicht mehr. Hörst du, Luna? Meine Freunde haben ausgeschlafen. Sie kommen in den Verkaufsraum. Was willst du gegen uns tun? Mehr als 100 meiner Freunde warten auf frische Hörspiele. Wozu wärst du nicht noch? Irgendetwas wird mir schon noch einfallen. Irgendetwas.
Aufwachen, Krischi. Du verpennst schon wieder den Podcast.
Was? Oh, nicht schon wieder.
Aber was erblickte sie, als sie hineintrat? Ein großes, blutiges Becken stand in der Mitte. Darin lagen tote, zerhauene Menschen.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Episode A Nightmare on Dreamland. Hörspiele Back to the Roots. Und wie immer bin ich, der Viktor, am Mikrofon und neben mir sitzen der
Christian
und unser Gast
Graf Bakula. Nein, Thomas Birke war hier. Ja, genau, der war das.
Ja, und dann kommen wir mal direkt zum Thema.
Wenn's sein muss.
Wenn's sein muss.
Es muss, Viktor und Thomas. Es muss.
Ja.
Ja, und zwar habt ihr euch ja auch noch zwei Vampirgeschichten aus der alten Neon-Gruselreihe angenommen.
Richtig.
Zum einen, und da sollten wir dann gleich mal bei dem Original anfangen, die Nummer 8. Das war Gräfin Dracula, Tochter des Bösen.
Mit der großartigen Marianne Kehlau als Gräfin.
Ja, die ja leider heute nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, wir befinden uns um die Jahrhundertwende und zwar nicht, also das Jahr 1999, wir sind nicht bei End of Days, wir sind nochmal 100 Jahre weiter zurück. Wir sind, um genau zu sein, im Jahr 1902, das haben wir ganz fantastisch herausgefunden, weil wir meinten eben gerade, wann spielte das noch? Und da meinte Thomas so, also das Prequel 1902. Die spielen direkt hintereinander, also 1902. Es ist, geht um ein paar Passagiere einer Pferdekutsche, die verunglückt. Die nehmen Unterschlupf in einer Seemannshütte.
Sie betreten dieses Haus und finden auf einem Bett liegend einen schwer verletzten, verwirrten Mann vor, der augenscheinlich irgendwas Schlimmes erlebt haben muss, denn neben dieser schweren Verletzung ist er wirklich total durch den Wind und stammelt eigentlich nur sinnloses Zeug vor sich her. Kurz darauf betritt dann auch schon die Hausherrin, die Szenerie.
Genau, sie stellt sich als Gräfin Dracula vor, also ganz dezent unauffällig mit ihrem Namen. Und gesprochen wird sie von Marianne Kehlau, die eine unfassbar bedrohliche Vampirdame darstellt, die mir als Kind schon so ein bisschen Angst gemacht hat, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Also sie hat ja diese dunkle Seite, die so eine Gräfin Dracula natürlich auch braucht, die bringt sie gut raus. Ja. Sie kann in der einen Sekunde sehr freundlich sein und in der anderen Sekunde hat sie irgendwas Animalisches, Bösen. Das bringt sie perfekt rüber.
Mhm. Ultimative Furie, wie ich finde.
Ja.
Ja.
Ja, sie ist, also sie will sich für etwas rächen. Sie ist dort gestrandet mit ihrem Boot, erzählt sie, weil ein falsches Leuchtfeuer gesetzt wurde. Und sie will jetzt die Verantwortlichen töten. Und sie hält auch unsere Reisegruppe für verantwortlich und schließt sie ein. Und von da an beginnt ein, ja, 10 kleine Negerlein / Katz- und Maus-Spiel.
Dabei geht ja die Bedrohung dann auch nicht nur von der Gräfin aus. Die Bedrohung ist eigentlich alles in diesem Hörspiel, weil die Gräfin hat eine Eigenschaft, Naturgewalten und Tiere zu kontrollieren. Und dadurch ist eigentlich alles eine Bedrohung über die ganze Laufzeit.
Hat mich also als Kind damals auch wirklich, also gefesselt, macht es heute noch. Finde ich, ist eines der großartigsten aus der Reihe. Besonders wegen dem Händler Pedro Faria, Ernst von Klipstein.
Wie soll man es nennen? Er gibt ja den, nicht Klugscheißer, aber er gibt den bodenständigen Typen, der irgendwie den Überblick behält.
Richtig.
Wie drücke ich es aus? Das nützt ihm im Endeffekt ja nichts.
Nein.
Ja,
vor allem, weil er auch ein bisschen blind für die Gefahr eigentlich ist, ja, in denen die schweben.
Ja, dann haben wir noch Katharina Brauren. Auch wie immer hervorragend, wie ich finde.
Dies ist ein unchristliches Haus.
Und als smarten Helden, als Angelo Menares, Horst Stark.
Absolut stark, muss man in dem Fall wirklich sagen. Großartig.
Immer wieder gesprochen. Gerne höre.
Also muss ich sowieso sagen, also die Familie Stark finde ich beide, also sowohl Christian als auch Horst Stark, mit zu meinen absoluten Lieblingssprechern.
Die sind ganz toll, also. Das hier ist ein wirklich, das ist ein spannender Gruselkrimi, kann man fast sagen.
Und als kleines Kind hat man da echt Schiss gehabt, finde ich.
Ja, sicherlich.
Ja, ich erinnere mich da an mein erstes Mal mit der Gräfin.
Echt?
Ja. Und es war, also das Gruseligste an diesem Hörspiel ist für mich tatsächlich die Gräfin, weil man weiß nie, wann taucht sie auf, welche Laune hat sie gerade und was hat sie vor.
Das ist
Und sie rauscht dann in irgendwelche Szenen rein, in der sich die Geschichte gerade ein bisschen beruhigt und man mal durchatmen kann. Weil man muss bedenken, ich war ein kleines Kind, für mich war das alles sehr aufregend, was da passiert. Und du bist gerade runtergekommen und dann geht die Tür auf und du weißt schon, wer reinkommt.
Aber
vor allem, was ich auch sehr genial fand, war dieses Zusammenspiel zwischen ihr und dem Verrückten, also Michael von Rosbart, weil du gemerkt hast, er hat eine irrsinnige Angst vor ihr und sie hat dann trotzdem sich aber erstmal gar nicht so als die ultimative Böse zu erkennen gegeben.
Nein, sie hat aber diese unterschwellige Boshaftigkeit schon und als Erzähler haben wir auch wieder Günther Ungeheuer. Zum Hörspiel, der ja auch fast alle der Neon-Reihe gesprochen hat. Bis auf zwei Ausnahmen, glaube ich.
Zwei oder drei Ausnahmen.
Zwei oder drei Ausnahmen gibt es, ne? wo er halt nicht spricht. Passt da wie die Faust aufs Auge. Ich finde dieses Hörspiel sehr, sehr gelungen. Also gehört in meine Top 5, würde ich sagen.
Für mich auch, ja.
Ja, definitiv. Ich finde auch gerade die Vampir-Folgen sind in der Neon-Reihe mit die stärksten.
Sind sie auch.
Vielleicht auch die spannende Frage mal, welche ist denn euer Favorit unter den 18 Folgen?
Also, unter den 18 Folgen, ich habe, das ist echt schwierig. Also ich sage ganz oft der Werwolf, aber da tue ich mich schwer, weil ich die Todesratte eben auch sehr, sehr grandios finde. Und das wird jetzt viele wahrscheinlich überraschen, Pakt mit dem Teufel.
Oh. Ja, starke Folge.
Da kam gerade ein O.
Ja, bin ich auch überrascht. Beim Pakt mit dem Teufel finde ich auch eigentlich eher so ein bisschen schwächlich, die Folge.
Echt? Nee, die finde ich toll. Ich finde es, also, wie gesagt, das war der, aber da habe ich auch diese sentimentalen Erinnerungen. Das war die erste an diesem besagten Weihnachtsfest. Das begann
was
damit.
Was ich unheimlich genial finde, weil ich den Roman halt sehr, sehr gern gelesen habe, was H.G. Francis aus Dracula gemacht hat. Also daher ist auch tatsächlich, weil es auch einfach die meisten Kultsprüche gibt und die coolsten Momente, ist tatsächlich Dracula, König der Vampire, meine Lieblingsfolge.
Ja, die ist auch großartig, vor allen Dingen, weil eben dort Günther Ungeheuer eben nicht den reinen Erzähler gibt, wobei er eben auch als Erzähler ja fungiert, aber er ist ja auch Jonathan Harker und er ist cool als Jonathan Harker und
Und Reinhold Schneider als Pärchen ist großartig und dann Charles Renier als Dracula ist halt äußerst genial, weil Dracula, er sieht uns an. Ja, ich sehe euch an. Und sollte sagen, das ist so unheimlich genial gewesen.
Oder wir brauchen das Kreuz nicht. Wir sind nicht abergläubig.
Ja. Nein, also stärkste Folge, aber bevor ich auf die stärkste Folge komme, kann ich ganz kurz eine Brücke zu unserem UX3 schlagen, wo du Pakt mit dem Teufel sagst.
Ja.
Eine hysterische Frau bringt man nur mit einer Ohrfeige wieder zu Vernunft. Das passt doch perfekt in dieses frauenfeindliche Bild, was wir letztens bei UX3 hatten.
Ja, stimmt. Aber Moment, es geht ja da auch, die Kindererziehung ist ja bei den Hörspielen auch noch sehr sonderbar, ne? Ich sag nur, dem Monster auf der blutigen Spur, wenn Horst Gallen seinem Sohn erstmal eine scheuern will und
nicht schlagen, nicht schlagen.
Nicht schlagen, nicht schlagen. Sagt dann Sylvie
Gallen. Nee, aber Lieblingsfolge, das ist eine harte Nuss.
Also meine
das ist eine harte Nuss, aber jetzt falle ich mal komplett aus dem Rahmen. Wahrscheinlich wird mir da kaum jemand zustimmen, wenn ich jetzt sage, ich halte tatsächlich eine der ersten Folgen, und zwar halte ich Dracula und Frankenstein, die Blutfürsten, für die beste Folge der ganzen Reihe.
Würde bei mir aber tatsächlich auch in den Top 3, glaube ich, sein.
Ist auch, ich tue mich immer schwer, die ist natürlich auch großartig, mein Sohn zitiert diese Folge auch ständig. Er kommt, ich brauche nur zu ihm sagen, geh raus, dann sagt er plötzlich, er kommt manchmal an und sagt so, geh raus, und ich sag dann, ich kann dich, die Sonne, und er, das ist mir doch egal.
aber das ist einfach eine starke Folge.
Ja. 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 Wobei es natürlich auch wieder das Spaßige hat, wie bei, Frankensteins Sohn im Monsterlabor, dass diese Namensgebung der Bösewichte ja schön entwickelt ist.
Ja.
Einmal Graf Cooler und einmal Graf,
Dr. Stein.
Und einmal Dr. Frank, genau, so war das.
Ja, aber das sind ja auch so Entwicklungen wie bei den alten Peter Cushing-Filmen. Der hieß ja auch dann immer meistens Dr. Frank und Dr. Stein. Bei Graf Cooler war mir dann auch neu. Aber, also, zu meinen Liebsten gehört natürlich auch auf jeden Fall Angriff der Horrorameisen, weil es auch meine erste war. Das ist ja genau das, was ich da im Supermarkt erlebt habe. Nur ohne den Vampir. Aber das ist tatsächlich, also meine erste war Angriff der Horrorameisen, das war noch vor meiner Einschulung, also ich war gerade 6 und ich weiß, dass ich die im Magnet, hieß der Supermarkt, gesehen habe und meinen Eltern in den Ohren hingen so, ich will dieses Hörspiel haben, und dann habe ich dieses Hörspiel bekommen und habe das zu Hause, ich habe das glaube ich rauf und runter gehört, bis ich dann eben Merikara bekommen habe. Wer ist tot, Ali?
Merikara, auch eine meiner Lieblingsfolgen, die könnte ich jetzt auch in meinen Top 5 nennen.
Also meine Top 5 bestehen wahrscheinlich so aus 15 Folgen.
Ja, das Problem ist, bei der Gruselserie mag man sich nicht wirklich festlegen.
Das ist halt einfach eine der besten Reihen, die es überhaupt gab, fand ich.
Ja, ich finde sogar den das viel gehasste Weltraummonster macht total Spaß, weil ich die Sprecher, die Crew, finde ich großartig.
Das ist ein schönes Alien. Ein Klon von Alien, wollte ich sagen.
Ja, ja, natürlich. Das sind ja
die Zellen. Weil ähnliche Krieg der Welten, oder wie sie heißt, also diese eine Europa-Folge, die es auch gab, was ganz klar Star Wars ist, ist das halt ganz klar Alien.
Ja, du findest alle, also Insel der Zombies ist ganz klar Voodoo und Ungeheuer aus der Tiefe, da gab es auch von VMP irgendeinen so trashigen Film, den ich nicht mehr namentlich benennen kann. Also du findest ja zu allen irgendwie ein Pendant im Filmbereich. Hier der Duell mit dem Vampir, das ist ja Paul Naschy. Der Werwolf ist ja Paul Naschy, der die Vampire jagt. In Spanien. Ja, also das... Ja, Formicula.
Ja, das ist klar.
Ja, aber da gibt es viele Parallelen. Aber das ist auch
und es hätte noch mindestens Reihe. 18 weitere geben können damals. Aber ich finde es toll, dass du weitermachst. So.
Ja, sollen wir dann mal jetzt zum Prequel kommen?
Ja.
Ja, gerne.
Da darfst du da wieder die Geschichte erklären.
Darf ich wieder die Geschichte erzählen?
Ja, das ist ja deine. Ja,
die spannende Frage, die Hutchie Francis und ich uns damals noch gestellt haben, war, da ist einer, der wahnsinnig geworden ist, wegen einer gewissen Dame, und es gab ein falsches Leuchtfeuer. Und dann war natürlich die Überlegung, wie hat das alles zusammengehangen, und wir erleben, weil in diesem Hörspiel die Strandpiraten, kann man sagen, angeführt von Lutz McKenzie und Katja Brügge, die praktisch das falsche Leuchtfeuer setzen und dabei praktisch sich den Groll der Gräfin Dracula zuziehen.
Großartig, allein Lutz McKenzie, ich liebe ihn als Sprecher.
Großartiger, sehr sympathischer Sprecher, ja.
Und kriegt das hier super hin. Er ist ja nun mal der Anführer der Bande, die das Leuchtfeuer gesetzt haben, und ist ja eigentlich damit der Böse. Mhm. Und er baut trotzdem Sympathien auf, das ist total geil. Das hat mir sehr gefallen, weil er oft auch sehr ambivalente Figuren synchronisiert.
Und ich hatte auch tatsächlich teilweise Probleme, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich habe einige Figuren so angelegt, dass sie eigentlich einem ans Herz wachsen, also auch unter anderem die Figur von Christian Stark gesprochen wurde, dass ich teilweise dann echt Probleme hatte, die entweder über die Wupper gehen zu lassen oder eben auch nicht.
Ja, das ist hart, wenn man Lieblingsfiguren sterben lassen muss. Ja. Aber ja, das ist auch wirklich, da muss ich auch sagen, das ist auch wieder eine Spur härter als das Original.
Mhm. Ne, weil ja gut, wobei die Originalfolge aber auch schon einige heftige Momente hatte, fand ich.
Ja, die hat sich mein Sohn aber auch trotzdem voller Begeisterung schon angehört. Trotzdem sträube ich mich zum Beispiel davor, ihm das hier, weil es gibt, ich spoilere jetzt nicht so viel, wenn ich sage, es gibt einen Möwenangriff. Der ist recht grafisch.
Würde ich so unterschreiben. Also ich würde jetzt, gut, wenn man jetzt ein Kind hat, was jetzt nicht leicht zu erschrecken ist, dann kann man so sagen, so ab 12, würde ich sagen.
Genau, richtig. Und du sagtest ja, dein Sohn ist einiges jünger und deswegen kann ich auch verstehen. Oder würde ich auch, also ich sage halt, ich lebe mit einer Partnerin zusammen, die hat eine 15-jährige Tochter, die würde ich auch noch an keine Filme ab 18 lassen.
Das kommt halt auch immer auf den Entwicklungsstand.
Ja, klar.
Also, das ist klar.
Darf sie deine Hörspiele hören?
Sie darf meine Hörspiele hören, klar. Meine Freundin ist witzigerweise sogar die ängstlichere von beiden und sie hat jetzt auch angefangen, Tony Waller zu hören, weil sie einfach wissen will, was ich da eigentlich fabriziere. Ist aber zum Beispiel ein großer Fan von Trotzkopf und Anni Maisfeld. Hat aber die harmloseren Folgen von Julian Grusel, weil sie fragt mich dann immer, welche Folge ist gruseliger, also heftiger oder gruseliger und welche weniger, und die weniger gruseligen, also ungefähr die Hälfte ungefähr meiner Folgen, hat sie mittlerweile auch gehört.
Okay, und am 1. April sagst du ihr zum Einschlafen, soll sie sich mal Haus der
bösen Träume.
Der bösen Träume, genau. Haus der bösen Träume anhören. Und du musst noch mal kurz was erledigen gehen und versteckst dich irgendwo im Haus.
Und setzt dann eine Puppe irgendwo hin.
Also größeren Gefallen würde ich ihr sogar mit den beiden Jubiläumsfolgen, beziehungsweise eigentlich mit allen dreien, die 30 kommt ja demnächst auch, machen, weil tatsächlich die 10, die 20 und 21, die in Zweiteiler sind, und die 30 sind die heftigsten Folgen.
Okay.
Also sie sind deutlich heftiger wie Haus der bösen Träume.
Aber bevor wir jetzt mal in die Geschichte des Prequels springen, ich sehe wieder die Sprecher und da geht mir wieder einer ab, ganz ehrlich. Ich sag mal, der Gräfin Dracula-Ersatz, den wir hier haben, man muss ja von einer Neubesetzung sprechen.
Klar, die Originalwahl hat er nicht mehr zur Verfügung.
Da haben wir die Gabriele Wienand. Da möchte ich direkt sagen, ich habe viel über dieses Hörspiel gelesen, bevor ich es mir damals angehört habe. Und oft hört man als Kritikpunkt, Gräfin Dracula wäre nicht überzeugend. Kann ich gar nicht unterschreiben. Aber mal überhaupt nicht.
Ich finde, Gabriele hat einen super Job gemacht, aber das Problem ist natürlich, viele haben Marianne Kehlau einfach in den Ohren. Und
ich finde sie aber sehr ähnlich.
Ja. Das finde ich ja, finde ich auch. Also ich habe ja auch sie darum gebeten, dass sie sich jetzt wirklich zu Gemüte führt. Und sie ist ja eigentlich auch eine gute Schauspielerin und hat dann wirklich versucht, das wirklich auch so einzufangen, wie Marianne das gesprochen hat.
Ja,
das hat sie geschafft.
Ja. Definitiv, sehr gut.
Ja. Also kann ich. Und ich meine, mein Liebchen, Katja Brügger, haben wir auch dabei. Muss ich ja einfach mal sagen. Ne? Wir haben ja großartig. Ich frage mich immer, wo holt ihr diese Sprecher her? Das ist unglaublich. Ne? Egal, was man bei euch aus der Gruselreihe nimmt, es sind immer Spitzensprecher dabei.
Ja, ich versuche halt einfach die Sprecher, die wir, also eigentlich ihr beiden ja auch oder viele andere, lieben seit unserer Kindheit, die leider teilweise gar nicht mal so oft mehr eingesetzt werden, versuche ich zu holen. Katja ist jetzt wenigstens noch jemand, der doch das ein oder andere Mal, weil sie gut greifbar ist, ähnlich wie Douglas Werbert, ihr Ehemann, zum Einsatz kommen. Aber ich habe ja zum Beispiel auch mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber den Dorian Hunter, also den Dämonenkiller-Hörspielsprecher von Europa, habe ich zum Beispiel wieder herausgefunden, wo der wohnt. Der hatte für mich gesprochen gehabt. Dann hatte ich die Brigitte Kohlecker, die Witwe vom Horst Frank, dabei und so. Und das waren Leute, die hat man halt schwieriger erreichen können, weil sie halt nicht irgendwie greifbar ohne Agentur oder auch nicht über das Telefonbuch und auch nicht mehr in Hamburg lebend sind. Also das teilweise ist schon ein bisschen abenteuerlich, wie man an die Sprecher rankommt.
Hast du gerade die Reaktion miterlebt?
Das freut mich natürlich.
Ne? Oh.
Ja, oh, ja, ja, also ja. Das ist absolut. Es gibt für mich keine besseren Hörspielsprecher, beziehungsweise keine bessere Sprecherin. Das ist eine Liebe, die ewig währt.
Es ist,
auch wenn ich sie noch nie treffen durfte.
Es ist schön, wie sprachlos du gerade bist.
Und sollte ich sie treffen, bringe ich ihr einen Strauß Rosen mit.
Oh, okay.
Ja, aber da, ich glaube, da stimmt der Christian mit mir überein.
Ja, wie gesagt, die Forleys haben mich durch meine Kindheit begleitet. Also in zwei Hörspielen. Das Schlimmste ist, dass ich als Kind nichts von Nessie wusste.
Oh, okay.
Nee, weil.
Aber die ist ja auch später bei mir angekommen, das muss ich auch zugeben, ja.
Die ist tatsächlich erst bei mir angekommen, als es dann die Neuauflage auf CD gab.
Ja.
Und dann plötzlich als Nummer 15 Nessie war und dachte ich so, die machen wieder neue Hörspiele, dachte ich. Hab das Ding gekauft, leg es rein, denk so, Horst Frank? Oh, wir haben die Forleys. Es ist uralt, das muss uralt sein.
Mhm. Ja, das ist ja eine schade, die große Sache. Also es wurde uns ja auch gefragt und Francis und ich hätten es natürlich auch gerne gemacht, die Forleys wieder auftauchen zu lassen. Nur ich hatte mit Brigitte Kolecker gesprochen und sie sagte halt, ohne Horst, was man ja auch verstehen kann,
ja, klar.
Wird sie es nicht mehr sprechen wollen und du müsstest sozusagen zwei andere Sprecher bringen und zwei Sprecher zu bringen, die an diese Klasse herankommen. Damit kannst du eigentlich nicht nur verlieren, weil wir haben, wie gesagt, diese Puristiker, die uns ja schon wegen den eigentlich gut gelungenen Hörspielen, über die wir heute sprechen, kritisieren, weil sie halt einfach ihren heiligen Gral angegriffen fühlen. Und ich glaube, der mächtigste Gral, den du bei der Neon-Grusel-Serie hattest, waren die Forleys.
Mhm. Definitiv.
Ja, definitiv, ja. Die Forleys, die sind Kultfiguren. Ja. Und da bin ich ehrlich, da würde ich aber auch sagen, die kann man auf keinen Fall ersetzen.
Ja, deswegen haben wir das auch gelassen, auch wenn wir immer diesen Wunsch herangetragen bekommen. Aber wir haben ja auch gesagt, hätten wir zwei Sprecher, die wirklich sehr, sehr ähnlich klingen. Wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, Dracula-Hörspiele wird es für mich nicht geben, bis ich Christian Wiegand gehört habe. Und der klingt für mich in gewisser Ähnlichkeit zu Charles Renier.
Nein, aber die Forleys sollte man dann nur, man hätte sie bei irgendwelchen Vampir-Hörspielen vielleicht erwähnen können. Aber nicht auftauchen.
Richtig.
Ne? Ja, aber dann hättest du das Gemecker, man hat sie erwähnt, aber sie hatten keine Screentime.
Das macht ja nichts so. Das könnte ja einfach so, die Hauptfigur findet irgendwie einen Raum voller Särge und auf zwei davon stehen Forley.
Kameras, ja. Ja.
T. Forley, ne? Und E. Forley, wer mag das sein?
Nee, aber um das nochmal eben kurz aufzugreifen, den Sprecher, den du von Dämonenkiller meintest, ist der Peter Lakenmacher.
Genau, richtig. Richtig, ja. Genau.
Großartiger Sprecher, absolut
richtig. Großartig. Der macht eigentlich auch, vor allem auch aus gesundheitlichen Gründen, leider nichts mehr großartig, hat sich aber für mich nochmal weil ich habe halt auch gesagt, wir machen das ganz geschmeidig, er macht das so, wie er das powermäßig noch kann. Und wie gesagt, dann hat er bei unter anderem Triebling Grusel 11, hat er da mit einer der Hauptrollen gesprochen und das war natürlich eine super Sache.
Ja, also wir freuen uns drauf, wenn du immer mehr solcher alten Sprecher nochmal aus der Versenkung
holst. Genau. Also ich versuche das immer mehr, gerade am Anfang, als ich angefangen habe, war ich mit Schrecken dabei, als ich dann geguckt habe, wen mag ich alles, F.J. Steffens, so wie sie alle hießen, und musste dann feststellen, dass wirklich sehr, sehr viele leider von denen nicht mehr unter uns sind.
Das ist, weil die waren ja damals schon teilweise über die 50. Mhm. Und die Zeit bleibt ja nicht stehen.
Richtig, leider.
Das ist das Schlimme. Ja. Ich meine, dadurch, dass wir jeden Tag Hörspiele hören,
ja.
Also zumindest höre ich jeden Tag irgendein Hörspiel, uns kommt es ja so vor, als wären diese Leute unsterblich, weil wir sie immer wieder hören und uns immer wieder daran erinnern. Aber wir müssen uns ja dann immer leider ins Gedächtnis rufen, dass wir, die früher die Hörspiele gehört haben, egal ob wir jetzt 40 sind oder 30, wir sind ja auch älter geworden.
Ja, vor allem, wenn man sich einfach mal überlegt, unsere Jugendidolen, also TKKG, die drei Fragezeichen, die Herrschaften sind teilweise nicht mehr unter uns, wie Veronika Neugebauer, die leider viel zu früh gestorben ist, aber alle anderen sind auch schon jenseits der 50. Das ist Wahnsinn.
Und sie klingen aber immer noch so, als wären sie 16 Jahre alt.
Ja, wenn du es direkt vergleichst, nicht, ne?
Nein, aber in unserer Gedankenwelt sind die immer noch 16 Jahre alt. Das ist... Ne? Weil wir haben ja auch diese Stimmentwicklung mitbekommen bei denen, wenn wir über die Jahre die Hörspiele gehört haben.
Richtig, also meine Freundin kannte die drei Fragezeichen jetzt nicht und wenn sie wirklich jetzt so eine aktuelle drei Fragezeichen hört, gibt es ja auch richtig gute Folgen, wie die neueste jetzt zum Beispiel, oder die jetzt im März kommt auch, für mich eine der Lieblingsfolgen von den Neujahren ist Erbe des Meisterdiebs. Und sie hat mir tatsächlich gesagt, das sind doch Erwachsene, die das erzählen, das sind doch keine 16-Jährigen mehr. Mhm. Also sprich, wenn du damit nicht groß geworden bist, hast du wirklich Probleme, denen noch die Teenager abzunehmen.
Ja, klar.
Ja, ich hab's bei TKKG, ich höre Tarzan und ich weiß, der ist immer noch in der 9a, alles klar. Oder in der 9b oder wo er ist, er ist immer noch in der 9. Klasse. Mhm. Aber er klingt halt wie, ich bin Mitte 30, hau dir auf die Schnauze, wenn du nicht spurst. Ne? So klingt er. Aber für mich ist auch, der dicke Klößchen ist immer noch, weiß ich nicht, 15 ja. Jahre alt und frisst Schokolade.
Aber beim dicken Klößchen ist das irgendwie nach, ich weiß nicht, Folge 30 oder so, wo plötzlich der Stimmbruch eingesetzt hat.
Das war heftig, so. Genau. Ja, wobei man ja auch nicht vergessen darf, so wie ich das mitgeregt habe, Manu war ja auch wirklich mal ein bisschen kräftiger und heutzutage spielt er bei Rosemunde Pilcher und bei sich Verfilmungen spielt er den Sunnyboy, weil er halt einfach wirklich verdammt gut aussieht. Also ja. Das ist wirklich, also hinter der Stimme steckt wirklich ein gut aussehender Mann mittlerweile.
Nein, aber
also seit mehreren Jahren.
Ja, aber ich bin damals, dachte ich echt, so habe ich erstmal die Kassettenhülle aufgemacht und guckt, ob das jetzt ein anderer Sprecher ist. Die haben einen Sprecher genommen für ihn. Ah. Glücklicherweise gab es dieses Problem ja noch nie bei TKKG, also da muss man sich ja keine Sorgen machen.
aber ich darf da sagen, der Ersatz ist wirklich gut.
Wen meinst du denn jetzt,
Rea? Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon zweimal Ersatz.
Nein, ich rede vom letzten Wechsel bei TKKG.
Ah, okay. Ja, die neuen habe ich ja nicht mehr gehört, muss ich zugeben.
Also, ich sag mal so, Computer-Karl ist immer noch Computer-Karl.
Mhm. Das ist gut.
Es ist kein großer Unterschied da. Hm.
Gut, aber wir kommen gerade vom Thema ab.
Genau.
Gerade, wir sind halt noch eine Stunde bisschen. Sind wir vom Thema weg.
Also im Endeffekt noch mal zusammenfassend, beim Kap der blutigen Nächte, über das wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben, wir haben die Vorgeschichte mit grandiosen Sprechern, wie wir zusammenfassend sagen können, einer, wie ich finde, genauso dichten Atmosphäre wie im Original und ja, ein wenig mehr Härte halt. Und einem grandiosen Ende, wie ich finde.
Das Ende, das war für mich der Moment, ich habe in meinem Bett gelegen, das Hörspiel angehabt, hab so gedacht, jetzt ist vorbei, okay, jetzt ist er verletzt, ne, jetzt wissen wir ja, dass jetzt Ende sein muss, ne, weil da setzt ja das alte Hörspiel, also die Fortsetzung in dem Fall ein. Ja. Und dann kriege ich noch so ein Bonbon dahingelegt, dass ich echt bald vor Freude und Rückwärtssalto geschlagen habe im Bett.
Also ich sag mal so viel, mein Team hat mich damals, als sie das Drehbuch gesehen haben, für verrückt gehalten. Und ohne viel zu spoilern zu wollen, weil Fans sollten, also der Neon-Krudel-Serie sollten sie es auf jeden Fall mal anhören, kann ich an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Hilla Fitzen und Hagelinde Körting schicken, die das ermöglicht haben, was da an Überraschungen macht ich auf die Hörer warten.
Aber ich muss dann auch sagen, tatsächlich, also man sollte tatsächlich in diesem Fall, das ist wie bei Star Wars, man sollte sich erst das Original angucken und dann das Prequel. Also, weil dann ist dieser Moment noch viel geiler.
Mhm. Und jetzt. Ja, klar, weil er wirkt nicht, wenn man nicht vorher das alte Hörspiel.
Richtig, wird. Und jetzt
aber
kommt.
Aber ist die Frage, wenn man diesen Klassiker nicht kennt, ob dann die Wirkung überhaupt so gut ist?
Nein, also wenn man den Klassiker gar nicht kennt, genau. Dann kann man mit dem Prequel anfangen, klar. Weil es dann eine zusammenhängende Geschichte gibt.
Und jetzt kommt meine einzige Kritik. Dass der Überraschungseffekt dann weg ist.
Der ist nicht da. Wenn man noch nichts gehört hat, also wenn man wirklich beide Hörspiele nicht kennt, dann würde ich tatsächlich mit dem Prequel anfangen.
Genau. Nee, würde ich gar nicht, aber egal.
Das Originalhörspiel.
Ich habe aber noch eine Kritik anzubringen.
Ja, gerne.
Eine Sache, die mir gar nicht gefallen hat, muss ich jetzt leider sagen. Eine Sache, die so ein bisschen RTL-Publikum ist, es wird in den Abspann gesprochen und zwar relativ fix.
Weiß ich jetzt gar nicht. War das zu Tribute von Hutch Francis?
Ja, das kam ja danach. Nein, es wird dann relativ schnell reingesprochen, so dieses Ende war ihnen zu offen. Dann.
Ah, okay.
Und dann kam noch dieses Erzählen mit den Sprechern in die Musik. Und da finde ich immer so, könnt ihr das nicht hinterher ransetzen?
Ist eine gute Frage.
Ja, aber das ist aber gängige Praxis eigentlich.
Ja, ich weiß, aber das hat man ja damals auch nicht gemacht. Das ist so das Einzige, was ich, aber das ist jetzt, ne? Mhm,
klar. Ja, aber ich würde gerne.
Ne? Also da,
zumal die Musik auch wirklich schön ist, muss ich an der Stelle
gerne. Ich habe als Kind auch jedes drei Fragezeichen-Hörspiel am Ende ausspielen lassen und jedes Hörspiel. So, weil die Musik noch dazu gehört. Und ich gehöre zu den Menschen, die im Kino sitzen bleiben, bis das Licht angeht und der letzte Credit über dem Bildschirm gelaufen ist.
Gehöre ich auch zu, ja. Spätestens seit Marvel weiß man ja auch, dass man das sollte.
Das, genau, das gab's zwar früher auch schon, aber ja klar, bei Marvel muss man es ja eigentlich. Mhm. Und deswegen, also ich finde es schöner, wenn nicht reingesprochen wird. Mhm. So als kleine Kritik am Rande, aber ansonsten fantastisches Hörspiel mit einem Gänsehautmoment am Ende, mit dem du mir sehr viel Freude gemacht hast.
Das freut mich sehr.
Zu guter Letzt haben wir noch ein Hörspiel, was wir besprechen würden. Nein, es sind zwei Hörspiele. Und zwar, da freue ich mich auch sehr drauf, weil schon das Hörspiel der Neon-Reihe für mich ein großer Klassiker der Reihe an sich ist. Wir sprechen dann erstmal über das Original und das ist Draculas Insel, Kerker des Grauens. Ja, über dieses das Hörspiel hatten wir schon mal im Evil Ed Podcast besprochen, aber eher schlecht als recht, weil relativ kurz. Und jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen näher darauf eingehen. Ich mag dieses Hörspiel aus folgendem Grund. Es war für mich damals ein unheimlich atmosphärisches Hörspiel, weil es mal eben nicht 0815 Vampirgeschichte abgespult hat. Es spielte auf einer Insel, die dem Grafen Dracula gehört. Und er ist nicht die einzige Bedrohung auf dieser Insel. Er hat auch noch einen Helfer, der mehr als zwielichtig ist und der trotz seines alten und ja fast schon dem Tode nahen Erscheinungsbild trotzdem irgendwo eine Bedrohung ausstrahlt. Und das hat mich sehr beeindruckt damals.
Der alte Doran.
Ja, ich bin der alte Doran.
Ich esse täglich Knoblauch.
mein Blut ist pures Gift für den Grafen. Ich esse täglich Knoblauch. Und
haben Sie auch etwas Knoblauch für uns? Nein, aber das ist für mich eins der Hörspiele mit den interessantesten Charakteren in der ganzen Reihe.
Ja, es hat eben den Professor Dark, der völlig engstirnig ist und nicht einsehen kann, dass sie mit dem Schiff vor der Küste Transsilvaniens gestrandet sind und unbedingt nach Venedig will. Er muss ja unbedingt seinen Vortrag über Vampire halten und hat ja seine Tochter Eleonor dabei, Heidi Schaffrath. Es war schön. Mit ihrem Verlobten Peter Griest, dem Held meines Sohnes. Gernot Endemann,
großartiger Synchronsprecher.
Ja.
Gar keine Frage. Also, für mich klingen die beiden da auch wie ein verliebtes Paar in diesem Hörspiel.
Ja.
Man merkt schon, es sind andere Zeiten. Das Hörspiel spielt ja auch irgendwo um die Jahrhundertwende, würde ich mal grob schätzen. Mhm. Da ist es jetzt nicht so, wie man es heute kennt, dass die total verliebt sind, also nicht wie bei den Fawleys. Er hat schon so ein bisschen die Hosen an, muss man sagen. Aber auf eine liebevolle Art in diesem Hörspiel. Also er ist jetzt nicht so ein Tyrann oder so, aber man merkt, sie hat nicht ganz so viel zu sagen, wenn es um die beiden geht.
Aber er ist auch ein smarter Held. Also er weiß auch in jeder Situation, was sie machen sollen. Ne? Wir verriegeln die Fenster. Kommen Sie, Matrose Jim.
Wenn es sein muss.
Okay. Ja. Ja, aber Matrose Jim ist auch eine dieser Figuren, die in meinem Gedächtnis hängen geblieben sind über all die Jahre.
Ja, natürlich.
Vor allen Dingen widerspricht er sich so herrlich in diesem Hörspiel, weil er erst die ganze Zeit anzweifelt, dass Hammand ja wirklich tot sein könnte.
Ja, übrigens Kaufmann Hammand, Gottfried Kramer.
Ein absoluter Traum. Ja. Nein, aber was ich so schön finde, erst heißt es immer, oh, da ist der Hammand, lass ihn rein, er lebt ja noch. Und plötzlich sagt der Hammand ist doch tot. Ja, und das ohne ersichtlichen Grund. Das ist sehr schön. Es ist einfach,
könnte
stundenlang allein schon über die Sprecher und die Charaktere in dem Hörspiel erzählen. So toll finde ich.
Er sagt ja nicht nur, der ist tot, er sagt, Hammand ist tot.
Der ist doch tot. Der ist doch tot. Aber ich meine, er hat ja diese ganzen geilen Passagen in diesem Spiel. Dies Sofa sieht bequem aus. Ha, ich setz mich da jetzt mal drauf.
ja, das ist so ein netter Sidekick-Effekt, den sie da aufgebaut haben. Das funktioniert wunderbar. Das macht das Hörspiel nochmal wesentlich unterhaltsamer.
Ja, sehr unterhaltsam oder witzig fand ich zum Beispiel auch, dass man ja dem alten Doran geglaubt hat, dem Helfer Draculas. Ja. Dass man im Schloss Draculas sicher sei.
Ja, weil da gibt es Räume, da hat sich der Graf selbst Räume reingebaut, auf denen das Kruzifix abgebildet ist. Ja,
ja, das, natürlich.
Sollte man mit seinem Innendesigner sprechen, so. Das könnte man auch irgendwie abreißen. Naja. Wie auch immer er auf die Idee kam. Ich mache mal ein paar Räume, die ich nicht betreten kann. Selbstgeißelung.
Ne, das wäre so, als würde man sich zum Schutz gegen Einbrecher im Wohnzimmer Selbstschussanlagen installieren. Also, ja, nee, das ist natürlich total unlogisch. Und dass unsere Helden da nicht drauf kommen. Ja gut, das ist jetzt mal wichtig für den Verlauf der Geschichte, dass sie das ihm einfach abkaufen.
Ja, aber das gehört ja zum Pulp dieser Geschichten. Ich meine, das nimmt man dieser Geschichte doch nicht übel.
Was ich sehr schön finde am Anfang des Hörspiels, ist es von Leuten die Rede, die gar nicht auf dem Schiff, die irgendwie nachher nicht mehr auftauchen. Du hörst auf dem Schiff 10 Leute durcheinander schreien. Da werden auch Namen genannt, die nachher so nicht mehr auftauchen.
Sicher? Sicher? Also das wäre mir, da nicht bekannt. Also bei Ungeheuer aus der Tiefe ist das tatsächlich der Fall.
Ach nee, das war das mit den Namen, genau. Aber bei Dracula hört man viele Leute durcheinander rufen.
Und das kann sind sein.
Mehr als die Leute, die nachher auf der Insel sind.
Ja, die anderen sind ersoffen.
Weil die genau am Strand sind.
Ja, die sind ausgerutscht. Der Steg war so rutschig. Keine Ahnung.
Nein, aber jetzt vielleicht mal grob die Story zusammenzufassen. Weil wir schweifen hier bei den Hörspielen irgendwie jetzt die ganze Zeit ab. Sie sind halt auf dieser Insel, kommen an eine Hütte, verstecken sich vor Vampiren. Einen aus der Truppe verlieren sie direkt, das ist ja der Kaufmann Hammer, den wir schon angesprochen haben, der taucht aber dann wieder auf. Später haben wir dann den Doran, der in seine Hütte zurück will mit den Worten, öffnet Verfluchte. Ja, mit diesem Verfluchte hat er nicht ganz Unrecht, weil sie kommen dann irgendwann auf die glorreiche Idee, Graf Dracula in seinem Schloss zu besuchen. Warum sie das auch immer tun, ist mir bis heute nicht ganz klar.
Weil es da Räume gibt, in denen sie sicher sind, die er nicht betreten kann. Weil
aber die sind am Strand. Weißt du, die haben den ganzen Tag Zeit, sich ein Floß zu bauen oder sonst irgendwas.
Ja, aber die sind irgendwo.
Warum zum Teufel gehen die in Draculas Schloss?
Weil sie in der Hütte nicht sicher sind. Warum auch immer sie da nicht Kreuze einfach rannageln. Aber das ist egal. Darum, so viel Logik darf man da gar nicht. Es macht einfach Spaß und das darf man da genauso wie eine sprechende Spinne und die ständig sterbenden Alis, das muss man halt, da muss man drüber wegsehen bei dieser Reihe. Das gehört dazu.
Ja.
Ne, also das ist der gewisse Anteil Pulp, der einfach in diese Schauergeschichten gehört. Viel interessanter finde ich das Cover der alten, also wirklich der alten Auflage, beziehungsweise der ganz neuen Auflage, das eigentlich vom Design fand ich damals immer am heftigsten war.
Das ist dieser zweigeteilte Terminator.
Genau, dieser smarte Captain auf der einen Seite, der aussieht, als wäre er gerade auf der Suche nach King Kong wäre, und auf der anderen Seite dieses verwesende Terminator-Gesicht.
Ja, das war ein schönes Cover.
Ja, das hat mir immer sehr gefallen.
Und worauf ich jetzt kommen möchte, ist, die Geschichte hat ja dann quasi ein Happy End. Und wenn man so möchte, sie geht relativ gut aus. Ja, und da kommt jetzt das Studio Dreamland wieder ins Spiel.
So, das Ende hat ja so ein bisschen mit Abstrichen ein Happy End, sag ich mal. Und deswegen kommt es ja überhaupt zur Fortsetzung.
Ja, und da sind wir jetzt mal gespannt, was ihr euch da in eurem Studio zusammen gestrickt habt an Geschichte.
Genau.
Erzähl doch mal.
Genau, also mittlerweile gibt es Flugzeuge. Und sie wollen jetzt praktisch eine Reise begehen, ist glaube ich nach Venedig erst geplant gewesen. Ich habe das Hörspiel jetzt auch schon einen Moment lang nicht mehr gehört.
Es geht immer nach Venedig dort.
Genau. Und auf jeden Fall, wie das Schicksal es so will, man strandet diesmal mit dem Flugzeug auf Draculas Insel. Und sie, das sind Peter Kriest und seine Flamme, die mittlerweile mit ihm liiert ist. Und praktisch auf der Insel wartet ja immer noch der nicht vernichtete Graf Dracula und diejenigen, die da zu Vampiren gemacht wurden.
Genau. Aber es gibt ja auch mit anderen Figuren ein Wiedersehen. Also klar, Graf Dracula, da hast du ja dann eine Umbesetzung vornehmen müssen.
Ja, richtig. Weil Charles René, mein ultimativer Dracula, leider nicht mehr am Leben ist. Deswegen habe ich auch jahrelang gesagt, weil Francis wollte eigentlich zu seinen Lebzeiten sogar noch diese Draculas Insel, die Kerker des Grauens, Fortsetzung mitmachen. Das hatte ich dann später mit dem Markus Duschek zusammen gemacht, weil ich gesagt habe, mit also ohne Charles René gibt es kein Dracula-Hörspiel von mir. Und dann habe ich bei Titania Medien bei einem Werwolf-Hörspiel den Christian Wiegand gehört, einen ganz, ganz großartigen Sprecher. Mhm. Und der klang für mich in gewisser Weise ähnlich wie Charles René. Und das habe ich ihm auch dann mitgeteilt und habe gesagt, dass ich ihn gerne in dieser Rolle hätte. Habe ihm dann Aufnahmen von Charles René zukommen lassen. Und ja, wie gesagt, letzten Endes wurde er dann mein Dracula. Und ja, ihn haben wir praktisch original besetzt, also umbesetzen müssen, währenddessen wir den Gernot Endermann und die Heidi Schaffrath natürlich wieder besetzen konnten in ihren altbekannten Rollen.
An der Stelle möchte ich auch sagen, ihr habt für Doran auch einen super Ersatz gefunden.
Ja, ja, wir fanden Peter Kröger, auch ein großartiger älterer Herr, großartiger Sprecher, fanden wir, hatten eine gewisse Ähnlichkeit zu dem alten Doran-Sprecher. Und deswegen hatten wir dann die Figur überhaupt auch mit reingeschrieben, weil wir hatten erst überlegt, bringen wir den mit rein, bringen wir den nicht mit rein, aber wie gesagt, dann kam irgendwie der Hinweis von einem, sag mal, der Peter, der kann doch klingen wie.
Also ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn ihr ihn nicht gebracht hätte.
Ja.
Weil Doran ist für mich eine ganz wichtige Figur.
Finde ich auch gut, dass wir, wie gesagt, eine Stimme hatten, nur wie gesagt, die Frage ist halt ähnlich, wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, mit den Forleys, wenn du eine Figur bringst, die Fans in gewisser Weise hat, musst du immer gucken, kommst du so dicht wie möglich an die Figur ran, damit du halt ja dem Bashing nicht unbedingt gnadenlos ausgesetzt bist.
Das ist euch da gelungen.
Ja, dann habt ihr ja auch noch eine weitere Figur auftauchen lassen, die man aus dem Original kennt, nämlich die, wenn das meine Freunde in Venedig wüssten, Professor Dark.
Richtig.
Ist ja als
richtig.
Figur auch.
Den habt ihr auch hervorragend besetzt.
Ja, da haben wir mit Douglas Werwald halt eine Europa-Ikone. Douglas oder Dougie hat das meiner Meinung nach auch sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, und ich mag, also mittlerweile ist er ja auch wesentlich rauer von der Stimme her, als das noch zu Macabros Zeiten war.
Ja, ja, es gibt, dann gibt es ja auch noch eine weitere Europa-Ikone. Horst Stark ist ja auch dabei.
Mhm.
Ja, ja. Auch einer, den ich unheimlich gerne höre, der ja auch oft in den Klassikern vorhanden war. Der ist ja auch in der Gruselreihe ist er ja auch dabei. In der Monsterspinne zum Beispiel, dein Lieblingshörspiel. aus der Reihe. Das Hörspiel, das viele lieben. Aber Horst Stark war groß darin. Also es gibt noch etwas, was wir nicht spoilern wollen. Einziger Tipp, bevor ihr dieses Hörspiel hört, hört euch bitte alle Vampir-Hörspiele aus der Originalreihe an. Mhm. Ja, weil ja. Dann habt ihr am Ende richtig, richtig Spaß.
Das stimmt. Ja, wie gesagt, man merkt halt einfach, hoffe ich zumindest, dass wir Macher von Dreamland halt selbst Kassettenkinder oder Hörspielfans sind.
Ja. Also,
weil das versuchen wir immer wieder, weil wir haben ja auch eine Tony Ballard-Folge, so viel kann ich verraten, die auch schon veröffentlicht ist, in der zum Beispiel Dracula, König der Vampire, als Theaterstück vorgeführt wird.
Cool.
Na, aber ich muss auch sagen, hier zu Draculas Todesinsel, das ist eigentlich das Hörspiel, mit dem ich auf euch aufmerksam geworden bin. Mhm. Ich hab mir so mal eure Website angeguckt, weil mir jemand sagte, guck mal da vorbei, die haben ganz nette Reihen im Programm. Und dann sah ich so, Draculas Todesinsel. Und da stand dann auch der Name von Francis dabei. Und ich dachte, Moment. Hab's mir dann damals bestellt und hab's direkt dem Christian gesagt, ey, das musst du hören, ja.
Ich erinnere mich so, du glaubst es nicht, die haben jetzt ein Sequel gemacht. Ich so, wo war ich? Draculas Todesinsel, das ist doch bestimmt so ein billiges Rip-Off. Nein, war es dann nicht.
Ich hab dir ja im Vorfeld dann auch schon gesagt, das ist so geil, das musst du hören.
Ja, ich hatte mir die Kleenex bereitgepackt und hab mir dann, nein. Also ich kann nur sagen, boah, Hut ab. Allein durch die Titelmelodie und die Sprecher und die teilweise garstig bösen Geschichten, also es hat ja manchmal ein bisschen mehr Larry Brand oder Macabros Feeling, wenn es an die Opfer geht, weil es ist teilweise härter, das muss man sagen. Das macht mir unheimlich Spaß und ich werde jetzt wohl häufiger mit Victor über diese Hörspielreihe reden müssen.
Ja, ja.
Sehr, sehr gerne.
Na, also ich meine, ihr kratzt ja bald an den 30 Folgen, wir haben jetzt gerade mal 4 Folgen besprochen, also da kommt bestimmt noch einiges.
Ja.
Ich habe dem Christian auch schon gesagt, Und das hatten wir ja gestern auch besprochen, dass wir dann auch mal Burg Frankenstein von euch sprechen.
Genau, gerne.
Für die Dan Shocker-Fans da draußen vielleicht interessant.
Richtig, das war die dritte Serie, die Jürgen, also Dan Shocker, gemacht hatte mit 4 Taschenbüchern mit dem Burg Frankenstein. Und da haben wir ja die Originalbesetzung, also wir hatten die Rechte für Larry Brand nicht bekommen und haben praktisch die beiden Hauptfiguren bei Burg Frankenstein mit Rainer Schmidt und Heidi Schaffrath, also Mona Ulbransson und Larry Brand, besetzt.
Ja, Thomas, das war super. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns diese Hörspiele nahegebracht hast. Wir werden uns da weiter umhören bei euch und ich hoffe, wir hören dich auch wieder.
Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin ein Fan eures Podcasts und auch danke nochmal an euch beide, dass ich auch dabei war, weil es hätte ja auch nur eine Präsentation unserer Hörspiele sein können. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke. Euch auch. Ja,
wir danken dir.
Danke.
Ja, und euch auch viel Erfolg und man hört sich sicherlich nochmal und spricht sich.
Gerne.
Und an die Hörer da draußen, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das Thema, da muss ich ehrlich sagen, da wissen wir noch gar nicht, was wir machen. Diesmal ist es wirklich so. Aber da fällt uns bestimmt was ein. Wir haben ja jetzt ein paar Wochen Zeit.
Ich weiß schon.
Du weißt schon. Ja, gut, dass ich das noch nicht weiß.
Du weißt es auch.
Ach ja, da war was.
Ja.
Ja. Ja. Wir sind fertig. Ja. Ihr könnt abschalten.
Ja. Da kommt nichts mehr.
Jo. Seid ihr immer noch da?
Ja, dann. Ja, jetzt aber abschalten. Ja,
jetzt aber abschalten. Nein. Ja. Das schlimmste Ende eines Podcasts, das wir jemals aufgezeichnet haben. Und wir werden es jetzt auch so lassen. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ich hoffe, wir haben euch nicht erschreckt. Tschüss.
Tschüss.